Weekly Design Cast mit Sophia und Simon.
Ja, hallo. Wir sind mal wieder da und haben diesmal wieder einen ehrenwerten Gast dabei, den Peter, der seines Zeichens, wie würde man das sagen, ich würde es mal Softwareentwickler nennen. Ich hoffe, Peter nickt jetzt, ja. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, damit unsere werten Zuhörer auch wissen, mit wem sie es da zu tun haben.
Ja, hallo, ich bin der Peter, bin 29 Jahre alt, komme aus Köln und bin jetzt seit 6 Jahren Softwareentwickler und habe auch schon in diversen Firmen gearbeitet, von Agenturen über Produktentwicklung.
Mhm. Genau, und wir beide kennen uns ja schon aus einem längeren Projekt, bei dem ich als externer Freelancer, wie auch man immer das nennen möchte, involviert war und du dort als angestellter Softwareentwickler. Und das Projekt war auch im weitesten Sinne, würde ich sagen, ging es dabei um eine Web-App.
Genau.
Wir kennen uns noch nicht, aber ich freue mich sehr, dich kennenzulernen und auch jetzt in diesem Podcast zu hören, was deine Perspektive auf Entwicklung und Design ist. Wir probieren ja in diesem Podcast immer so ein bisschen die Brücke zu schlagen, nämlich die Brücke zwischen eben verschiedenen Disziplinen und Design und auch so ein bisschen die gesellschaftliche Perspektive auf Design. Und diese Entwicklerperspektive, die hatten wir tatsächlich bisher eher so sekundär. Und deswegen finde ich super spannend, dass du heute hier bist und uns ein bisschen aus deiner Brille erzählst.
Ich finde es vor allen Dingen auch super spannend, da ich ja auch den Hintergrund durch Medieninformatik habe. Ich habe ja nicht klassische Informatik studiert, sondern wirklich diesen neuen Studiengang Informatik, Medien. Das ist immer relativ wichtig für die studiert haben in Osnabrück, dass das so heißt, weil es ist ein Informatikabschluss, aber mit Medienanteil habe ich auch sehr viel designt und grafische Sachen gemacht.
Ah. Perfekt.
Ja. Ja, beim Thema Design, was ist denn, Design ist ja immer ein weiter Begriff, ne? Das muss ich dann meinen Studierenden auch immer erstmal erklären, ne, was das überhaupt bedeutet, weil viele haben eigentlich immer eine unterschiedliche Vorstellung davon. Was ist denn Design für dich?
Ich würde sagen, auf sehr hoher Ebene, wenn etwas Schönes anzusehen für den Betrachter, weil das kann ja vieles sein, das ist ja nicht nur Design, sage ich mal, digital, das kann ja auch Modedesign sein, da gibt es ja verschiedene Ansichten und verschiedene Arten von Design.
Und du meinst jetzt was Schönes, kann auch was Hässliches Design sein?
Deswegen, es liegt im Auge des Betrachters, das ist halt sehr subjektiv, finde ich, Design.
Ah ja.
Und aus deiner beruflichen Perspektive, also wann würdest du einen Designer anrufen?
auf jeden Fall, wenn ich ein Projekt habe, wo ich meinen Fokus auf die Entwicklung legen möchte und den Design und auch UX-Kram, ich glaube, den darf man bei euch nicht zusammenmischen, aber ist immer so eine Symbiose zwischen diesen beiden Punkten, wenn ich sowas brauche, weil es ist schon sehr schwierig. Ich brauche die Geduld dann erstmal, mich nur in Figma zum Beispiel hinzusetzen und einen Prototyp zu designen, bevor ich anfange zu entwickeln, weil mir kribbelt es in den Fingern und ich will eigentlich lieber die Technik erstmal umsetzen. Und dann entsteht halt Design während des technischen Prozesses. Und das ist halt immer dann am Ende, sieht es dann nicht so schön aus.
Hm.
Du meinst jetzt quasi in Projekten, die jetzt wahrscheinlich spiegelt das in deinem Job jetzt nicht so wieder, dass du da auch so designmäßig bist, sondern eher bei freien Projekten, oder?
Richtig, genau, bei freien Projekten versuche ich sehr viel Design zu machen und interessiere mich auch sehr dafür und beschäftige mich viel auch mit dem Programm Figma und motiviere mich auch dazu, dass ich mich erstmal hinsetze und Design Research betreibe und erstmal mir eine Idee mache. Was mir heute auch aufgefallen ist, ist, dass ich anfange zu designen, bevor ich überhaupt den Content habe. Und dann merke ich immer, nee, irgendwie brauchst du den Content vorher, um das Design auf den Content zuzuschneiden.
Ah, super spannend. Hm. Könnt ihr ganz kurz sagen für die Hörerinnen und Hörer, was Figma ist?
Möchtest du, Simon?
Ja, Figma ist natürlich, da bewege ich mich 90% der Zeit drin. Das ist einfach ein populäres Design-Tool, gestartet eigentlich mit dem Ansatz so UI und UX-Sachen kann man damit machen, halt Websites, Apps. Das wurde jetzt auch letztens von Adobe gekauft, also es ist wirklich sehr populär und das Go-To-Tool bei allem, was mit Interfaces zu tun hat.
Und auch sehr intuitiv, ich finde. Also man kommt sehr schnell rein, hat eine hohe Lernkurve.
Ja, und es ist eigentlich auch kostenlos bis zu einem gewissen Grad. Also man weiß irgendwie immer nicht so ganz genau, wie, ab wann es kostet. Aber eigentlich kann man ziemlich viel kostenlos machen.
Mhm. Ja.
Okay. Cool, also bei deinen Antworten eben, Peter, ist mir ein bisschen eine Diskrepanz eigentlich aufgefallen, weil du sagtest, deine Definition von Design ist eigentlich etwas, was sozusagen am Ende schön ist, schön anzusehen ist oder auch nicht schön, das liegt im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Und gleichzeitig sagst du ja, wenn du einen Designer einbeziehst, dann fällt dir eigentlich auf, dass du ihn relativ weit vorne im Prozess einbeziehen musst, weil du sozusagen die das Design von Anfang an mit reindenken möchtest. Gleichzeitig braucht man aber erstmal Inhalte, bevor man sozusagen designt. Also haben wir eigentlich so eine Mischung aus einerseits ist es etwas, was sozusagen eine Ästhetik hat, andererseits ist es aber auch eine Funktionalität, weil du sagst, du brauchst es von Anfang an und gleichzeitig ist es aber total angewiesen auf Inhalte. Ist das nicht eigentlich, steht sich das im Weg oder hast du das Gefühl, dass es genau diese Komplexität eigentlich immer mitbringt, das Design?
Das bringt, glaube ich, die Komplexität mit sich. Also natürlich, man sieht sehr oft Design und Strukturen mit Lorem Ipsum-Texten, wo erstmal Platzhalter gefüllt werden. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe, glaube ich, schon, das können wahrscheinlich viele Entwickler auch relaten, 10-mal schon Portfolio-Webseiten angefangen, wo ich meine Werke präsentieren wollte. Und ich habe halt immer angefangen zu designen, ohne dass ich überhaupt den Content vorher geschrieben habe. Mhm. Und habe dann halt immer gemerkt, irgendwie passt das hier gar nicht, was ich designe. Zu dem. Und dann habe ich halt mal angefangen, den Content zuerst zu schreiben und dann fällt einem auf, ah ja, cool, ich habe die und die Kunden, die und die Erfahrung. Das könnte man ja designtechnisch so in diese Bereiche packen. Man wird viel kreativer, wenn man den Content vorher hat.
Mhm. Spannend.
Das ist halt, ich finde das unvorstellbar, dass man das so rum macht.
Ja?
Woher kommt das? Also ist das ein Entwicklungsansatz? Hast du das daher rübergenommen?
Ich habe das in einem Video gesehen. Also ich gucke mir sehr viele Design und so Tutorials an. Und da wurde auch empfohlen, dass man zuerst einmal den Content für sich in einem Word-Dokument runterschreibt und dann mit dem Designprozess beginnt.
Ach so, ja, genau das meine ich. Ich meinte jetzt nur das andersrum eigentlich. Das finde ich komisch.
Also du meinst, mit dem Design anzufangen?
Ja, genau. Also man muss ja erstmal gucken, was man da überhaupt an Material hat, um damit was zu bauen.
Richtig, ja. Nee, dann ist es meistens so, erstmal nur diese Standardstrukturen. Okay, eine Landingpage, dann will ich das Bild links haben, dann kommt da mein Primary-Button hin, dann habe ich so einen Button, scroll ich runter. Ne? Diese klassischen Aufbauseiten, wie man sie heute überall schon sieht.
Ja, das ist halt das Ding, dass man die halt so gut kennt, ne? Und man so viele Webseiten auch an einem ähnlichen Design kennt und deswegen halt wahrscheinlich schon direkt so ein Bild davon hat, wie es aussehen muss, ohne sich zu überlegen, ohne diesen Connect zu haben, dass man sich denkt, das Design ist eigentlich nur da, um die Inhalte, oder was heißt nur, aber ist auch dafür da, um die Inhalte sozusagen gut und intuitiv bedienbar zu machen.
Ja, vor allen Dingen, da fällt mir auch immer wieder auf, ich bin so jemand, ich liebe es gerne, neue Standards zu setzen, aber dann verliere ich mich manchmal dabei, dass halt UX verloren geht. Dass die Leute vielleicht damit überfordert sind, nicht wissen, wie sie über die Webseite navigieren. Mhm. Und dann fahre ich doch wieder zurück in diese Standardmuster. Aber ich bin eigentlich nicht der Fan von diesen Standardmuster, weil ich habe das Gefühl, wir entwickeln uns sonst nicht weiter im Design, wenn wir nicht mal ein bisschen mehr ausprobieren. Weil alle Webseiten haben halt immer ihren gleichen Stil. Navigation oben rechts oder eine Sidebar. Aber ja. Ich hatte mal ein ganz wildes Portfolio gesehen, wo mit einem 3D-Auto rumgefahren ist. Gut, das ist schon ein bisschen übertrieben, weil UX dauert das ein bisschen, bis man da hinkommt, aber ist mal ein neuer Ansatz, ist cool.
Ja. Spannend. Und diese neuen Ansätze, also das ist ja eigentlich was sehr Interessantes, dass du auch sagst, dass es eigentlich schade ist, dass man da so in dem gleichen Raster bleibt. Was glaubst du, was fehlt denn, dass man da eben aus diesem Raster ausbricht und da eben auch Neues sich traut, auch zum Beispiel Kunden zu vermitteln oder auch zu sagen, so, also den Kunden zu beraten und zu sagen, mach das doch mal anders. Wie kann man seine Kunden da oder seine potenziellen Kunden, wenn man jetzt zum Beispiel auch selbstständig ist, in so eine Richtung überzeugen?
Das ist schwierig. Ich glaube, es kommt auch ganz stark auf die Jobbranche an. Bis zu einem kreativen Bereich, glaube ich, kannst du den Kunden leichter überzeugen, als wenn es, sage ich mal, in der Automobilindustrie ist. Weil die wollen einfach nur, dass man schnell einen Überblick bekommt über deren Produkte und die anderen wollen halt zeigen, was sie können, dass sie kreativ sind, dass sie Kunst verkaufen oder Kreativität verkaufen. Ich glaube, da gibt es keine Standardantwort für. Ich denke, man muss einfach einfach sich trauen, einfach mal ein Konzept entwerfen und dann mal einen UI-UX-Test machen und einfach mal dann Leute fragen, die dann die Webseite testen, ne, ob sie verstehen, worum es auf dieser Webseite geht. Und wenn die nachher das Gefühl haben, wenn man es jetzt zum Beispiel für die Automobilindustrie halt designt und das ist total kreativ und kunstvoll, vielleicht denken die dann nicht wirklich an eine Automobilindustrie in dem Fall. Und dann hat man natürlich das Thema verfehlt, leider.
Mhm. Denkst du denn, also wie denkst du denn über Designer eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Denkst du die, gut, du bist ja mit einem Fuß auch wiederum so im Designbereich, aber denkst du, da kommt es oft zu Missverständnissen, so vor allem zwischen halt in einem klassischen Web-App-Projekt zwischen Designer und Entwickler, gibt es da irgendwie Reibungen?
Nee, im Endeffekt, das Interface ist ja dann wahrscheinlich der Prototyp in Figma. Hm. Also ich glaube, Designer und Entwickler, die sprechen gar nicht so viel miteinander. Designer bekommen halt oder sehen die Anforderungen für den Prototypen und fangen dann an zu designen. Dann kommt der Entwickler, hat dann im Ticket, sieht dann den Link zu zum Beispiel den Figma-Prototyp für das Feature. Und ich würde sagen, erstmal ist alles klar. Es gibt natürlich wieder Unterschiede. Wurden Variablen verwendet? Kann man diese wiederverwenden? Ich meine, zum Beispiel bei unserem Projekt haben wir wirklich mit Figma-Tokens gearbeitet. Wir hatten konsistente Spacer. Wir hatten konsistente Texttypografien, alles drum und dran. Das war alles super konsistent, weil wir halt mit diesen Variablen gearbeitet haben, weil der Entwickler, der Designer damit halt auch ein Teil des Prozesses war, ohne dass er entwickeln musste. Er konnte halt contributen, ohne immer den Entwickler zu fragen, hey, kannst du das kurz ändern? Kannst du das kurz ändern? Das fand ich zum Beispiel ganz cool. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, bei Responsivität ist es immer ein ganz großes Thema, weil ihr designt ja schon, sage ich mal, für verschiedene Viewports dann auch. Diese Prototypen. Aber es verhält sich, also wenn wir es entwickeln, arbeiten wir immer mit prozentualen Zahlen, sodass, wenn man das Fenster kleiner schiebt, dass es sich dann dementsprechend umbricht. Mhm. Und wir haben ja immer nur diesen Zustand von einem Viewport. Mhm. Ich denke, da ist es immer ganz schwierig, wenn es da vielleicht gerade mal in einem bestimmten Pixel ganz komisch aussehen könnte, weil es left, also links, Entschuldigung, wenn ich zwischendurch Englisch rede, left aligned ist und dann rechts relativ viel Whitespace ist, ist es halt immer so ein bisschen, glaube ich, das Problem, okay, was machen wir jetzt? Dann muss ich natürlich Rücksprache halten, hey, lassen wir das dann weiterhin in einem 3x3 Grid oder fangen wir da schon an, noch Vierer zu machen und dann machen wir die Tiles kleiner, also diese Kacheln. Da einmal, und was mir halt aufgefallen ist, da hatte ich letztens noch die Diskussion mit unserer UX-Designerin, sind Animationen. Also generell Feedback für User ist ganz schwierig, weil wenig Designer sich die Mühe machen, in Figma zum Beispiel wirklich da auch diese, wie heißt das, Smart Animations zu machen.
Ja, genau.
Ja, also das hat dann halt sozusagen in dem Prototyp, wenn man auf den Play-Button drückt für die Zuhörer, kann man dann auch wirklich mit der Webseite agieren, als wäre es wirklich eine Webseite, weil man auch diese verlinken kann zu anderen Design-Frames. Und da kann man auch dann sozusagen mal Hover-Effekte einbauen. Mhm. Aber das müssen natürlich die Designer auch erstmal machen und die Zeit und das Budget dafür bekommen. Mhm. Und am Ende bleibt es dann dem Entwickler sozusagen übrig, dann zu gucken, okay, was gibt denn, weil häufig verwenden wir Design-Libraries, was gibt die her und was kann man vielleicht daraus machen? Dann ist da so ein kleiner kreativer Prozess auf unserer Seite, wo wir am Ende halt dann nochmal Rücksprache mit dem Designer führen. Hey, ist das so in Ordnung oder ist das zu viel? Passt die Opacity beim Hovern und so weiter und so fort?
Und was ich mich immer frage ist, wie viel muss man überhaupt vorgeben als Designer? Also was du gerade meintest, ist ja im Prinzip die Prototypen oder alles, was man in Figma macht, das ist auf eine Art ein statisches, plattes Ding und man macht das in der Größe, Desktop, Mobile, Tablet vielleicht, aber was dazwischen passiert, die Übergänge, wenn es mal eben zwischen zwei Viewports ist zum Beispiel, das ist eigentlich eine Interpolation, ne? Da muss man, das ist jetzt nicht im Design vorgegeben. Aber muss man als Designer eigentlich alles picobello ins Detail vorgeben oder nervt euch Entwickler das eigentlich, weil ihr sagt so, ja komm mal, so dumm sind wir jetzt auch nicht, das kriege ich schon hin.
Ist eine gute Frage. Also ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, mich nervt es nicht. Aber ich habe halt auch den Design-Hintergrund. Aber ich kann mir schon Entwickler vorstellen, die vielleicht sich wenig Gedanken drüber machen wollen und dann so, oh, was soll ich denn jetzt machen? Also jetzt sieht das so aus und nachher pushe ich das dann, die Pipeline ist grün durchgelaufen, dauert eh über 3 Stunden, bis die Pipeline grün ist und dann sagt der Designer, ah nee, mach doch mal lieber so.
Ja.
Und das ist so der Teil, wo es dann so ein bisschen frustrieren wird für uns Entwickler. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann es gar nicht so kleinteilig wirklich machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Figma da auch hergibt, dass man da mit prozentualen Werten arbeitet. Ich glaube, es ist immer alles statisch für die verschiedenen Viewports. Und ich glaube, solange wir halt wirklich diese Breakpoints auch also abgebildet haben, sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Das sind ja dann immer SM, MD, LG, XL und so weiter. Das sind halt die wichtigsten.
Genau, also die in T-Shirt-Größen kann man eigentlich die Größe des Bildschirms, da benennen wir die so, ne? So kann man sich das vorstellen.
Genau.
Ja, ich hätte noch eine technische Frage, aber ich finde nicht, dass es jetzt zu krass technisch wird. Vielleicht hat Sophia noch irgendwas.
Nee? Mach ich, ja.
Ich hatte überlegt, wie ist das denn? Wir hatten jetzt oft ein paar Folgen lang tatsächlich das Thema No-Code, Low-Code. Oder wie wir sagen, No-Code-Low-Code. Und da ist ja auch die Frage, es wird ins Design, kehrt immer mehr Technologie im Sinne von API-Sachen und Automatisierung und sowas. Und ne, für Websites gibt es ja viele Tools. Webflow kann man zum Beispiel nennen. Und ist das so? Kann man sich das vorstellen, dass da vielleicht man als Entwickler Angst hat? Ja, was heißt Angst? Oder sagt so, da ist ein Teil meines Jobs in Gefahr? Oder ist es eigentlich komplett anders und man sagt so, ja cool, je weiter der Designer das halt schon machen kann, desto besser ist es für uns, weil wir dann uns mit anderen Sachen beschäftigen können.
Es ist ein Traum, dass es sowas gibt. Ich meine, Entwickler, die wahrscheinlich schon 10 Jahre arbeiten in ihrem Job, die werden... Es wird ja aus dem Hals raushängen, wenn wieder Verwandte fragen, ey, ich habe da einen Verein, kannst du mir bitte nochmal die Seite bauen? Nee, dann sagst du einfach hier, geh auf, was gibt es, Webflow oder diese Webseitenbaukasten, die gibt es halt verschiedene, und baue sie dir selber, das ist super intuitiv. Da habe ich ehrlich gesagt auch keinen Spaß mehr dran. Das ist so, das ist einfach nur, da kann ich nebenbei noch eine Serie gucken und das runterprogrammieren. Das fordert mich halt nicht. Und ich suche mir dann halt eher so Punkte mit, wie zum Beispiel mit Framer Motion. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, das ist so eine Animation Library. Mich damit sozusagen zu beschäftigen, um mir so ein bisschen was Neues beizubringen. Aber das sind halt keine hohen Lernkurven, die ich bei solchen Projekten habe. Und deswegen bin ich froh, dass es solche Tools gibt.
Und was ist so ein Projekt, was dir richtig Spaß macht? Also wenn du jetzt sagst, so eine Website für den nächsten Tauchverein zu bauen, wäre jetzt nicht so. Aber was ist das, was dir so richtig Spaß macht?
Ich glaube, Sachen, wo man so ein bisschen Gehirnschmalz mit reinbringen muss. Das waren jetzt in meiner alten Firma, ohne jetzt zu technisch zu werden, irgendwelche Permission-Layer sozusagen, dass man Teildaten nur bekommt von einer
Rollen
bestimmten GraphQL-Schnelle. Ja, genau, Rollen und Rechte ist ja schon ein bisschen nerviger, aber dieser Layer, dass man halt Teildaten nur zurückgibt, wo man Lizenzierung mitgibt und dementsprechend nur bestimmte Teildaten mitgibt, gut, das ist jetzt eher Backend-lastig, Frontend-lastig wäre es für mich, wenn ich wirklich intuitive internal UIs baue, die die Produktivität von Kunden verbessern, sei es jetzt zum Beispiel mit Drag-and-Drop-Sachen oder sowas in der Art, sowas würde mich eher catchen als Plane, dann Landing Pages zu bauen.
Ist es denn aber, ist das nicht, also ich denke mir mal, wenn doch da der Designer, der macht das alles, der denkt sich das aus und man ist als Entwickler in der Rolle, ja, ich baue das nach, das ist das was Gutes irgendwie? Ich stelle mir das als ein bisschen doof vor.
Naja, ihr nehmt uns ja den Prozess ab, worauf wir eher weniger Lust haben. Und das ist dieses Nachdenken über ein schönes Design. Und was uns Spaß macht, ist, das, was wir in den Prototypen sehen, in HTML, CSS umzuschreiben. Und für mich ist halt auch mal die Challenge, so, möglichst viel mit CSS halt zu erledigen, ohne mit JavaScript zu arbeiten.
Ich glaube, das musst du ein bisschen erklären, diese ganze JavaScript-Geschichte. Ich glaube, viele kennen halt klassischerweise halt das CSS, wo einfach drin steht, ja, wie die Sachen aussehen, ob die runde Ecken haben, welche Farbe und so weiter. Aber das ist ja, habe ich immer so für so ein bisschen oldschool, oder? Das ist ja jetzt alles irgendwie JavaScript.
Ja, JavaScript ist ja diese Skriptsprache für die Browser, dass wir noch Logik mit reinbringen können oder Zustände uns speichern können für bestimmte Sachen. Und manchmal brauchen wir die zum Beispiel, wie zum Beispiel, wenn ein Counter hochgezählt wird von 0 bis 100, dann schreibe ich das mit JavaScript, indem ich mit ZTimer zum Beispiel den in einem bestimmten Tempo oder in einer bestimmten Kurve halt hochzählen lasse. Bin mir gerade nicht sicher, vielleicht ist das auch mit CSS heutzutage möglich. Nagelt mich da bitte nicht fest. Aber das wäre so das Beispiel, was mir gerade einfallen würde.
Also ich stelle mir das immer vor, dass die interaktiven Sachen halt, das ist dann immer JavaScript, oder? HTML Richtig. Macht die Struktur, CSS macht das Styling und JavaScript genau. Alles, was...
Click-Event-Händler oder... gut, Hover-Effekte sind ja auch wieder mit CSS, werden die gemacht. Mit den... Weiß nicht, nee, Pseudo nicht, diese...
Ja, genau, das gibt es. Das gibt es, glaube ich, HTML. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ich kenne gerade den Fachbegriff nicht.
Das ist Pseudo und das, was du danach gesagt hast.
Ich weiß nicht, was Pseudo-Elemente sind. Weil das sind...
Ja,
auch egal. Richtig, aber genau, alles, was dann sozusagen die Interaktivität und das Linken von bestimmten Sachen oder sei es jetzt mal mit 3DJS, das ist ja so eine 3D-Library, mit der Maus das haben möchte, dass zum Beispiel ein Kopf immer dem Mauszeiger folgt auf einer Landingpage, da brauchst du natürlich JavaScript für, das kannst du mit CSS nicht machen.
Cool. Das heißt, also, ihr seid eigentlich als Entwickler dann auch Übersetzer von visuellem in Code.
Genau. Das macht uns auch sehr Spaß. Also ich bin immer froh, wenn ich Mockups bekomme oder Prototypen. Vor allen Dingen, wenn die sogar noch mit Variablen bestückt sind, dass ich halt auch weiß, was ich da verwende.
Genau, also da gibt es ja bei Figma auch mittlerweile solche Sachen. Das ist eine Sache, mit der ich mich gerade versuche auseinanderzusetzen. Hast du vielleicht auch mitbekommen, dass da jetzt auch Variablen und so ein Counter könnte man da zum Beispiel auch komplett nur in Figma bauen. Aber das sind halt so Sachen, wo ich meine, das wird dann schon sehr technisch wieder, sehr nahe an der Entwicklung. Aber eigentlich ist das Ziel von Figma ja, eine Diskussionsbasis zu schaffen und dass man wirklich ein genaues Bild davon hat, wie es nachher aussehen soll und funktionieren soll. Ne? Ich glaube, das ist halt woran die sich jetzt annähern.
Ja, vor allen Dingen ist es als Entwickler immer schwierig zu designen. Weil wir haben ja diesen Entwicklerhut auf und wir wissen, wie komplex manchmal Sachen sein können und wir haben gar nicht diese kreative Freiheit wie ihr, die, sag ich mal, nicht so viel Erfahrung in der Umsetzung in dem Code haben. Und das würde ich schon sagen, das behindert uns manchmal schon in unserem kreativen Prozess.
Und würdest du sagen, dass es deswegen auch gar nicht so gut ist, wenn man in einer Person Designer und Entwickler ist oder Designerin und Entwicklerin?
Ich glaube, wenn man es trennen kann, dann ist das schon vollkommen in Ordnung.
Ja. Weil das ist ja so ein bisschen die Tendenz irgendwie, oder? Dass man das im besten Fall sozusagen beides anbieten kann, aber es ist halt schon echt schwierig.
Ich muss mich immer zurückdenken in mein früheres Ich. Ich war halt, als ich 12, 13 war, wollte ich halt immer Designer werden. Ich wollte halt immer, da hatte ich auch schon Photoshop CS2, glaube ich, war das.
Wie jeder.
Ja.
Das hast du dir gekauft bestimmt, nehme ich an.
Genau, das habe ich mir auch gekauft. Ja. War mit meinem Onkel echt mal beim Mediamarkt und dann hat er den Verkäufer ausgelacht, als er meinte, ob ich 1.000 Euro dabei hätte. genau, aber da wollte ich halt immer Designer werden und ich erinnere mich dann immer gerne zurück, wenn ich im Designprozess bin, an mein früheres verspieltes Ich und ich glaube, das brauchst du halt auch dann, dass ich dann einfach ich mache jetzt das mal rund und dann habe ich da meinetwegen vielleicht so eine Welle im Header und in der Landingpage. Ja gut, dann muss ich, ich verdränge dann, dass ich dann SVGs und so verwenden muss, wenn es dann in den Prozess geht und das Responsivität dann wahrscheinlich total der Pain wird für mich nachher alles. Das kennt man ja selber, ne? Wenn man so komplexe UIs baut, das dann responsiv zu halten.
Ah, du meinst halt, das Thema ist auch ein bisschen, dass du, wenn du jetzt Design und Entwicklung machst, dann baust du was und hast immer im Kopf, oh Gott, das wird so hardcore, das umzusetzen.
Also nicht die Umsetzung, dass es komplex wird, sondern einfach, dass der Code komplett hässlich wird, weil ich dann so viele Ausnahmen machen muss, damit ich halt irgendwie die Responsivität gewährleisten kann. Und dann am Ende habe ich doch wirklich nur eine Mobile-Version und eine Desktop-Version. obwohl ich so eigentlich responsiv halten möchte.
Aber das heißt, der Code wird hässlich im Sinne von, der ist unübersichtlich und nicht elegant oder so, weil das ist ja auch nochmal eine Sache,
ja, genau, dass man einen schönen Code haben will. Der wird sehr schnell komplex, wie zum Beispiel, wenn der SVG verkleinert wird und das wird dann irgendwann nicht mehr schön aussehen, weil er vielleicht einfach schon viel zu hoch ist in diesem kleinen, mit der kleinen Breite von dem Window. Dann muss ich vielleicht überlegen, dass ich dann das nach oben schiebe vielleicht mit CSS oder ob ich mir ein komplett neues SVG mir zusammenbastel für diesen Viewport und dann habe ich verschiedene Bilder, die ich dann laden muss und es ist immer, ja.
Aber ich sehe ja eigentlich, um das nochmal so ein bisschen rauszuzoomen, ist ja auch, als Entwickler hat man ja auch eine starke Problemlösungskompetenz, oder? Ich sehe das so ein bisschen wie, ne, das soll gemacht werden und dann sagt man, Entwickler, mach mal, dass das so funktioniert, oder? Und dann muss man erstmal überlegen, okay, wie mache ich das denn? Ich denke, teilweise ist das sogar noch komplexer als Design. Also die Probleme sind immer relativ spezifisch, klein, aber dafür extrem in die Tiefe, ne? Und im Design macht man immer eher so ein bisschen in die Breite irgendwie. Mhm.
Aber das liebe ich auch. Das ist auch so, warum ich meinen Job so mag. Ich glaube, wenn du Entwickler fragst, ob die ein Rätsel hören wollen, die lieben es, wenn du den Rätsel gibst. Also ich meine jetzt wirklich ein Rätsel. Ja. Und dann, dass sie dann drüber grübeln wollen und dann es selber lösen möchte. Ich glaube, das macht auch einen Entwickler aus, dass du diesen Willen hast und diesen Ehrgeiz.
Und ist das auch der Grund, warum du dann als 12-Jähriger doch nicht das Design weiter verfolgt hast, sondern irgendwann doch zum Entwickler geworden bist?
Die ehrliche Antwort? Ich war zu faul, eine Referenzmappe abzugeben.
Oh no, okay. Und dein ganzes Leben ist dadurch kaputt gegangen.
Ja, und ich wusste halt auch, dass in der Designerlaufbahn man natürlich auch, jetzt sage ich mal, jobtechnisch nicht so gute Chancen hat wie in der IT. Und da ich das aber auch halt für Entwicklung, also für die Programmierung sehr begeistert war, kam mir der Studiengang Medieninformatik natürlich gerade recht und den habe ich dann halt einen Try gegeben. Wo ich sagen muss, aber im dritten Semester war ich kurz davor halt wirklich aufzugeben und zu sagen, ey, das ist nichts für mich, weil es einfach so theoretische Informatik, Mathematik und was es alles da für Fächer gab, die ich heutzutage eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich brauche. Aber Gott sei Dank haben meine Eltern mir damals angeboten, hey, zieh's durch und wenn du immer noch Design studieren willst, dann bezahlen wir dir auch noch den Studiengang.
Okay.
Denkst du, man sollte Informatik studieren, wenn man Programmierer werden will?
Du meinst, ob man nicht einfach sozusagen sich selber das beibringt?
Statt man nicht eine Sprache lernen halt. Einfach
oder
mit.
Jura.
Ja, oder Jura.
Ja, wir kennen da einen, der Entwickler so Jura studiert hat oder angefangen oder irgend sowas.
Ja, den kenne ich auch, oder?
Ja, den kennst du auch, ja.
Ja, ich glaube, das ist einfach die Begeisterung für etwas und wenn du dich für etwas begeisterst, also wie gesagt, für IT brauchst du halt gar kein Studium. Du kannst einfach dir das selber beibringen und ich glaube, retrospektiv würde ich sogar sagen, es hätte mir mehr gebracht, hätte ich mich einfach selbst damit beschäftigt und hätte einfach angefangen zu arbeiten als Freelancer und hätte meine Erfahrung selber gesammelt als über Studium. Aber es ist halt leider die bittere Wahrheit, dass so ein Stück Papier dir halt viel mehr Türen öffnet als, ja.
Aber hat das nicht irgendwie, ich meine, im Design und so kann man ja auch sagen, jetzt nicht alles fürs Studium braucht man später nicht, aber es ist ja schon auch interessant zu wissen, woher das kommt und so. Das habt ihr doch bestimmt auch da gemacht.
Naja, also es fällt mir halt viel leichter, mich in Dinge einzuarbeiten, weil ich die Grundlagen halt noch so ungefähr im Kopf habe aus dem Studium, sei es jetzt Design oder halt in der Informatik. Wenn ich jetzt zurückdenke, was haben wir denn da großartig gemacht im Design? Das ging aber eher in Richtung Computergrafik, also so Spieleentwicklung oder halt auch Videos, die wir geschnitten haben. Aber also auch einmal haben wir auch schon UI, haben wir auch über UI, wie nennt man das, Fach?
UI, UX?
Ja, genau, hatten wir auch im Studium. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, da hatte ich den Toggle-Button, den man so, ich glaube, sliden konnte, nach oben gesetzt. Ja. Und dann hat sie gesagt, das macht man nicht, weil dann hast du ja deinen Finger immer über dem, was du dir angucken möchtest. Das hat dann so Klick gemacht bei mir.
Label quasi. Das Label war unter dem Toggle.
Nee, also der Slider hat sozusagen, ich hatte so einen Subway-Zusammensteller gebaut und die Subways, also die Brote sozusagen, sind unten durchgeslidet und der Slider war da drüber, wo ich sozusagen den Slider betätigen konnte. Ich war noch nicht mal so schlau und habe das direkt drauf gemacht, dass man sliden konnte.
Ja.
Andere Zeiten, obwohl ich auch noch nicht so alt bin.
Und ja, wenn gut, du jetzt nochmal so einen Studiengang wenn du jetzt einen Studiengang designen dürftest für Programmiererinnen und Programmierer, wie würde der aussehen?
Das ist schwierig. Das Problem ist, ich habe mich ja sehr auf die Webentwicklung fokussiert, weil ich mich da einfach für begeistere. Und vielleicht gibt es andere Leute, die interessieren sich mehr für Backend oder wirklich für eigene Programmiersprachen zu entwickeln. Ich meine, ist Studium nicht eine Art Findungsphase, wo man sich dann irgendwann denkt, so, boah, das hat mir richtig Spaß gemacht und da spezialisiere ich mich später. Ich meine, das ist ja auch bei Ärzten so, ne, wenn die ihren Facharzt machen.
Ja, so, genau, ich glaube, so sehen wir das auch. Ich glaube, die Welt sieht nicht unbedingt so aus, aber im besten Fall ist es so, dass man halt etwas findet, was man gerne macht.
Ja, aber in meinem Fall wäre es halt wirklich mehr Webentwicklung gemacht mit aktuellen Technologien wie React. Damals habe ich PHP, habe ich dann gemacht im Studium.
Ja, eben, aber das ist ja genau, weil es kann nur sein, dass du was eine Programmiersprache lernst und du kommst von der Uni und die ist veraltet. Also gerade bei so Sprachen oder gerade PHP. Das benutzt man heute eigentlich kaum nur noch.
PHP und Laravel war das, glaube ich. Das war, habe ich damals gemacht. Laravel ist wirklich so ein Framework für PHP. Oder Symfony, glaube ich, gab es auch noch. Hat mich irgendwie auch nicht so wirklich interessiert. Meine Begeisterung für die Entwicklung kam mir wirklich erst, als ich dann wirklich praktisch in meiner Bachelorarbeit darüber geschrieben habe und aktiv an einem Produkt gearbeitet habe, das einen Sinn hatte. Es war kein Wegschmeißprodukt, was ich einmal kurz dem Prof gezeigt habe und wo irgendwelche Kartoffeln gezählt wurden für den Bauern.
Was aber auch ein gutes Produkt wäre.
Lass uns das bauen.
Aber das heißt, und wie hält man sich dann up to date? Also wenn du, ich stelle mir jetzt vor, ich bin Programmiererin, ich komme von der Uni, habe 3 Sprachen gelernt, die mir jetzt alle nichts mehr bringen. Ist man dann eigentlich kontinuierlich dabei, als Programmierer neue Sprachen zu lernen? Und wann macht man das? Also ich stelle mir das so vor, wie ich habe zum Beispiel schon super die Schwierigkeiten, neben meinem Job noch so Zertifizierung oder so Weiterbildung zu machen. Also es ist total schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Wie macht man das, dass man immer neue Sprachen lernen muss?
Wir lernen eigentlich nicht immer neue Sprachen. Eigentlich, wenn du einmal dir eine Sprache ausgesucht hast, die relativ modern ist. Also ich selbst, Java ist, kann man heutzutage, also wird immer noch sehr viel programmiert. Viele Altsysteme brauchen immer noch Java und klar ist jetzt Kotlin sozusagen das Update sozusagen von Java, meiner Meinung nach. Aber das sind alles so Sprachen, das wirst du ein Leben lang mit programmieren. Also dann glaube ich, C++ ist schon etwas älter, aber auch da würdest du jetzt noch Jobs finden. Also es ist nicht so, dass du dir immer eine neue Programmiersprache suchst. Ich glaube, bei mir jetzt als zum Beispiel in der Webentwicklung ist es eher so, dass du dir neue Frameworks suchst, die halt immer interessanter werden. Und das wären jetzt zum Beispiel, ich habe angefangen mit Angular und bin dann auf React umgestiegen und dann hat mir React halt viel mehr Spaß gemacht, weil ich viel besser mich organisieren konnte in dieser Sprache, in diesem Framework, beziehungsweise in der Library.
Wie kann man sich das vorstellen, diese Frameworks? Also es ist ja was anderes, als was ich jetzt im Design unter einem Framework verstehen würde. Also für mich ist ein Framework jetzt im Design, das gibt dir halt Buttons, wie die aussehen und Textfelder, wie die aussehen, aber das ist ja nicht damit gemeint, oder?
Die unterstützen dich in bestimmten Prozessen, die du sowieso wahrscheinlich selber wieder einbauen würdest, um dir das Leben leichter zu machen. In React wäre es zum Beispiel halt, dass du halt States hast, die dann bestimmte Teile von der UI neu rendern, wenn sie neu gerendert werden müssen, die das Ganze performanter machen, dass man Interaktionen halt effizienter gestalten kann. Das ganze Rendering, das Bundeln am Ende, dass es halt alles minifiziert wird, dass es möglichst klein gehalten wird, das bieten die halt Frameworks und Libraries.
Okay. Ist das so, dass man es gibt ja dieses Prinzip der Single-Page-Application. Das ist ja eigentlich eine Seite, die nicht immer so webmäßig, ich klicke drauf, Seite lädt neu, ich klicke drauf, Seite lädt neu. Ne? Das ist ja zum Beispiel so ein React-Ding, das man damit machen kann.
Genau.
Das ist halt.
Die gibt das vor mit so einem imaginären Router, ja. Aber genau, im Endeffekt wird die Seite einfach neu gerendert oder Teile der neuen Seite werden gerendert. Ja.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Also eine Single-Page-Application ist sozusagen, du klickst oben auf die Navigation und dann natürlich auf About.
Ja.
Und dann kommst du auf diese About-Seite. Aber Endeffekt, wie es früher gemacht wurde, ist ja wirklich wie ein Verzeichnis, hast du neue HTML bekommen vom Server, die dann gerendert wurde. Aber was du im Endeffekt bekommst, ist die gleiche HTML-Seite, wo mit JavaScript der Content ausgetauscht wird.
Okay, verstehe.
Du befindest dich durchgehend immer nur auf einer Webseite, also auf einer HTML-Seite.
das fühlt sich dann viel mehr nach einer App an, als nach einer Website.
Okay. Glaub,
darum geht es ja auch so ein bisschen. Das ist halt
genau.
Viel flüssiger.
Du kannst ja dann Loading Spinner einbauen, weil du hast ja die volle Kontrolle, weil sobald du halt deine HTML-Seite verlässt und auf eine neue Seite gehst, hast du ja immer diesen kleinen Sprung, der neu geladen werden muss. Aber bleibst du auf einer Seite, kannst du ja zum Beispiel einen Loading Spinner einbauen, der dann sozusagen erstmal durchläuft, bevor die neue Seite geladen ist, weil die vielleicht ein bisschen aufwendigeren Content hat.
Mhm. Das stimmt, das geht sonst nicht.
Interessant.
Und ich habe noch eine Frage.
Ja.
Frage, die ja immer kommen muss, wie ist das denn, es gibt ja jetzt so Sachen wie den Autopiloten und überhaupt, wie ist das denn, wenn AI jetzt in die Entwicklung kommt und viele Sachen anscheinend, ich habe es jetzt noch nie probiert, aber die können ja anscheinend auch Code schreiben. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass du jetzt sagst, das ist eher jetzt auch eine Bereicherung, als dass es dir die Arbeit wegnimmt, richtig?
Genau, ich sehe es eher als Tooling und nicht als Wegrationalisierung durch irgendwelche künstlichen Intelligenzen. Ich habe damit auch schon gearbeitet mit ChatGPT und habe da einfach mal Probleme reingeschrieben, wo ich wirklich Probleme hatte, mit aktiven Suchen im Internet Lösungen zu finden. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, die Ergebnisse haben nie wirklich funktioniert. Also gerade wenn es um Library-Fragen geht, wo die mir Ergebnisse ausgespuckt haben, wurden Funktionen oder irgendwelche Variablen dort verwendet, die gar nicht existieren oder vielleicht mehr existiert haben, weil die Version vielleicht veraltet ist und die es aus einem Thread von 2013 rausgekramt haben. Mhm. Aber heutzutage hat sich, glaube ich, die AI auch schon weiterentwickelt und fängt auch schon test-driven sozusagen die Antworten zu generieren, also testgetrieben bedeutet, dass sie halt die Tests zuerst schreiben und dann Code generieren, der aber regenerieren sozusagen immer wieder den Code, bis der Test, den sie selber sozusagen geschrieben haben, grün ist.
Ah, okay, interessant.
Das ist auch so eine Sache, die ich immer noch nicht ganz verstanden habe.
Was
kannst
du
ja nichts erst testen und dann machen. Also.
Doch, natürlich. Ich kann ja in meinem Test schreiben, erst eine Funktion, zum Beispiel wo ich einen Vor- und einen Nachnamen reingebe und am Ende Vor- und Nachname zusammen als ein String zurückkommt, kann ich ja testen, indem ich sage, ich erwarte am Ende, dass ich diesen einen String bekomme mit meinem Vor- und meinem Nachnamen, nachdem ich zwei Variablen reingegeben habe.
Ey, das ist genau das, was ich gemacht habe. Das ist ja zum Beispiel bei einem Newsletter, ne? Du hast Vor- und Nachname-Felder und willst, dass es dann das in ein Feld reinschreibt. Mhm. Ah ja,
genau.
Okay.
Das kannst du ja testen, weil du weißt ja, was du am Ende erwartest und dann kannst du die Implementierung dafür schreiben. Und wenn der Test dann grün ist, weil nämlich der immer wieder die Funktion ausführt, die du schreibst, die am Anfang natürlich leer ist und deswegen auch fehlschlägt, hast du dann die Vergewissheit und dann natürlich auch eine gute Code-Coverage am Ende, wenn dein Code gut vertestet ist, weil du dann jedes Mal natürlich erst den Test geschrieben hast. Das heißt, jede Implementierung ist vertestet, weil du ja immer erst deine Erwartungshaltung erfüllt hast mit einem Test.
Mhm. Also kommt es da auch sehr darauf an, dass man halt genau weiß, was man haben will am Ende.
Naja gut, das weißt du ja immer, wenn du ein Feature schreibst, oder? Du schreibst ja nicht blind sozusagen drauf los.
Ja, ist nicht sowas wie Namen immer so ein schwieriges Thema, weil Namen können ja unterschiedlich auf. Gut, du sagst jetzt, ich will halt, dass das halt nachher zusammen ist, aber es gibt ja auch Länder, da kommt dann erst der Nachname, dann der Vorname. Oder weißt du, das ist ja.
Dann erweiterst du den Test. Es ist ja erstmal nur die einfachste, möglichste Variante, die möglich ist in diesem Test und die wollen wir erstmal erfüllen. Und wenn dann Variation dazu kommt, dann schreibe ich neue Expectation. Dann gebe ich zum Beispiel noch einen Lenkkürzel mit, ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, Algerien oder so, und das ist vielleicht da anders.
Aber musst du das vorgeben? Also musst du das ChatGPT vorgeben oder machen die das automatisch? Also wird das automatisch gemacht?
Ich weiß nicht, ob ChatGPT das macht. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Nicht, dass ich jetzt verwechsel mit Bart von Google.
Ja. Aber wenn man halt doch dem ChatGPT sagt, erfülle den Test, schreib den Code dazu, dann hast du eigentlich gar keinen Job mehr. Dann ist doch das genau der Kern deiner Arbeit.
Naja, aber trotzdem muss man ja, vielleicht besteht die Arbeit dann später aus Leuten, die Prompts versuchen, korrekt zu schreiben.
Ja.
Das kann natürlich sein, aber im Endeffekt, du musst Anforderungen verstehen und du musst natürlich auch immer evaluieren, ist der Code, der da geschrieben ist, auch wirklich korrekt oder hat er vielleicht auch den Test schon falsch geschrieben, weil er die Anforderungen falsch verstanden hat? Das ist natürlich auch eine große Frage.
Ich habe mir das auch im Design gedacht, dass es irgendwann nur noch darum geht, diese Prompts richtig zu schreiben. Aber das wird dann wahrscheinlich auch wiederum von der KI abgenommen. Und dann haben wir es eigentlich geschafft.
Einmal die umgedrehte Frage. die zum Beispiel Midjourney produziert ja sehr gut, sage ich mal, Bilder, je nachdem, was ich halt verlange. Und die sind ja auch dann frei nutzbar, richtig? Weil das mein geistiges Eigentum ist, weil ich den Text geschrieben habe.
Ich weiß es nicht. Bei Adobe ist das auf jeden Fall so, bei dem Firefly, aber da weiß ich nicht so genau. Müsste ja eigentlich. Wahrscheinlich, also nach Urheberrecht, wenn man das anwendet, natürlich nicht eigentlich, weil der Sachen, die es schon gibt, zusammenschiebt. Aber obwohl, es gibt diesen, es gibt so, in dem Urheberrecht ist mit drin, wenn man halt so eine neue Komposition macht mit einem gewissen Schöpfungshöhe, dann hat man quasi dafür das Urheberrecht und das, was die anderen hatten, die Teile dazugeben, nicht mehr. Ich denke, sowas kann da auch zum
Teil. Aber dann muss es ja komplett neu sein, ne? Wenn du jetzt sozusagen wenn du jetzt ein Kunstwerk hast, was KI generiert ist und es speist sich aus mehreren Bildern und danach ist zu erkennen, dass es der Stil von Rembrandt ist oder so, dann sind eigentlich die Datenpunkte, die sozusagen genutzt wurden, sind eigentlich urheberrechtlich geschützt.
Ja, das ist halt aber auch die Frage, weil ich dachte jetzt, wenn es eine Kollektion ist, ist es für mich ja eine Art Kollektion, aber wenn du natürlich ein Bild im Stil von machst, ja, dann keine Ahnung. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das dann wiederum nicht geht. Aber ja, das ist eher echt eine anwaltliche, rechtliche Frage, ne?
Aber die Frage, die ich mir halt viel mehr stelle, ist, was ich damit gemacht habe mit Journey, war mir Inspiration zu suchen für eine Webseite, für eine Portfolio-Webseite. Hey, spuck mir eine Webseite aus für einen Entwickler, der so lange schon arbeitet und der die und die Interesse und Spaß an den und die Technologien hat. Macht ihr sowas auch, um euch Inspiration zu suchen, wie man vielleicht eine Webseite gestalten könnte? Oder vielleicht auch gerade für Logos fand ich sehr coole Ergebnisse von Midjourney, die ich natürlich dann mir als Vorlage genommen habe, dann das in Illustrator, glaube ich, oder Photoshop, habe ich das dann sozusagen abgepauscht und dann halt leicht verändert in den kleinen Punkten, die mich halt auch gestört haben.
Ja, ich meine, das hat man ja im Endeffekt immer gemacht bei anderen Great Artist-Stil, ne? Jetzt macht das halt die KI, also ist, glaube ich, auch nur das in eine andere Technologie gegossen. Und das stimmt natürlich, man kann damit halt sich eine Inspirationsbasis machen. Also die braucht man ja auf jeden Fall immer. Mhm.
Das heißt, ihr habt auch keine Angst jetzt, dass AI eure Jobs euch klaut?
Im Design? Bisher eigentlich noch nicht. Da ist ja auch mal die Frage, man muss ja auch immer realistisch bleiben, ne? Welchen Stand hat das gerade? Und wo geht's hin? Also es ist wirklich so die Vision, dass KI dann irgendwie alles kann. Das ist ja gar nicht unbedingt, muss ja gar nicht so kommen, ne? Vielleicht bleibt das auch erstmal lange Zeit auf einem Stand wie jetzt. Also bisher habe ich da keine Angst und das vor allem aus einem Grund. Wir haben das Problem ist ja, also wir Designer haben es ja immer mit Menschen zu tun und die sind nicht logisch und nicht rational in den meisten Fällen. Aber eine KI ist eigentlich grundsätzlich sehr rational. Mhm. Und solange das ist, so ist, dass wir mit Menschen zu tun haben, sehe ich da keine Gefahr, weil die KI das irgendwie, die braucht klare Anweisungen und so, aber die hat ja keine Empathie und so. Und schlussendlich, auch ChatGPT weiß ja nicht, was es da macht. Also das ist ja, die Denkweise von ChatGPT ist ja eigentlich immer nur eine auf Wahrscheinlichkeit basierende, ne? Der hat ein Wort und denkt, mit der und der Wahrscheinlichkeit kommt jetzt das Wort danach. Mhm, das hat ja aktuell noch überhaupt gar nichts mit Denken oder mit Intelligenz zu tun. Ja. Ich finde auch dieses Wort KI immer so ein bisschen schwierig. Das ist ja keine Intelligenz, das ist Machine Learning, könnte man sagen. Ne? Mhm. Die Art und Weise, wie dieses Ding Wissen oder wie auch immer an Wissen kommt, die würde ich halt in den Vordergrund stellen und nicht das Thema Intelligenz, das ist da irgendwie nicht so erfüllt. Und es ist halt abzuwarten, ob das überhaupt möglich sein wird. Ne? Also das kann man viel drüber philosophieren.
Ich finde halt auch eigentlich eher die Frage immer so spannend, was gibt es für Entwicklungen? Gar nicht so sehr wird jetzt das abgeschafft und der Chatbot übernimmt das, sondern eher sozusagen, wie entwickeln sich dann die Berufsfelder weiter? Und ich finde auch, man müsste eigentlich so ein bisschen davon wegkommen, das mal so als schwarz und weiß zu sehen, weil ja gerade diese Neugier, wenn man jetzt neugierig wird, wie sich sein eigenes Berufsfeld weiterentwickelt, man sich dann ja mit so KI-Anwendungen beschäftigt und überhaupt erstmal sich auch in der Lage versetzt, auch zukünftig sozusagen relevant zu sein, weil man ja mit diesen ganzen Anwendungen umgehen können muss eigentlich. Also ich glaube schon, dass sich ein bisschen was verändern wird, aber das ist ja auch total spannend. Also so wie du mit den Frameworks oder mit den Baukästen sagst, irgendwie jetzt fallen irgendwie einige Aspekte einfach weg, aber ist auch okay, weil du hast eh andere Dinge, mit denen du dich lieber beschäftigst. So ein bisschen stelle ich mir das irgendwie vor. Und ja, das Einzige, wo ich immer so ein bisschen das, also wo ich, was ich mich halt frage, das hatten wir am Anfang auch das Thema, wie kriegt man dann noch neue Ideen in das, also in sozusagen bestehende Datenbasen? Weil wenn man immer wieder auf Daten, auf sozusagen, also es ist natürlich eine unglaublich große Zahl an Daten, auf die man zurückgreift, und trotzdem ist ja eben, was man jetzt auch sieht, wird halt so eine Wahrscheinlichkeit errechnet, was du wahrscheinlich am liebsten irgendwie jetzt als Antwort haben möchtest. Und dann ist man ja wieder in diesen Bubbles unterwegs und man hat irgendwie gar nicht mehr das, was du auch meintest, diese Freiheit, überhaupt erstmal zu überlegen, wie würde ich es denn machen, wenn ich jetzt gar keine Vorgaben habe. Und es fände ich halt irgendwie schade, wenn man da als Programmierer oder auch als Designer oder Designerin von wegkommen würde, sich diese Gedanken von Anfang an zu machen. So, wie würde man es machen, wenn man jetzt einfach so von Scratch denkt oder jetzt irgendwie ja,
die ganze Zeit
ja, so abhängig zu sein, irgendwie von Input.
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich benutze ChatGPT nicht sehr gerne, also wirklich nur als letzte Instanz, weil ich das Gefühl habe, als Entwickler verdumme ich, weil wenn es mir schwer fällt oder ich lange recherchieren muss für eine Lösung und mir viele Sachen durchlese, bleibt mir nachher die Lösung viel mehr im Kopf hängen, als wenn mir es vorgekaut von ChatGPT ausgespuckt wird. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem auch von Entwicklern, die jetzt kommen, weil ich bekomme auch relativ viel mit, dass in Bewerbungsprozessen auch viel mit ChatGPT gearbeitet wird aktuell, um ja die Lösungen, also Sachen zu lösen.
Na krass.
Die Probeaufgaben zu lösen. Und dann haben die natürlich auch ein falsches Bild von Entwicklern.
Mhm. Ja, es bringt halt nichts, wenn du nicht verstehst, was dabei rauskommt, oder? Dann ist ja eigentlich der Punkt, weil, also ich nutze ChatGPT eigentlich auch oft, wenn ich halt komische Fragen habe. Das hat jetzt auch nichts mit Design zu tun, aber das ist ja eigentlich, der Vorteil ist ja, das beherrscht sozusagen natürliche Sprache. Man kann halt was eintippen, eine Frage, und der liefert einem eine Antwort. Aber man kann genauso gut bei Google irgendwas eintippen und auf irgendeine Seite gehen oder mehrere und das dann da rausziehen. Mhm. Also ich finde, aktuell macht das ja nicht mehr, als einem Sachen, die es in der Welt gibt, rauszuspucken.
Ja.
Aber meinst du, dass es so die Leute, die das dann halt bei Werbungen so benutzen, dass die gar nicht genau verstehen, was der jetzt gemacht hat? Weil das ist ja, würde ich schon sagen, Voraussetzung.
Naja, das ist das Problem. Ja, ChatGPT erklärt ja auch den Code, den er ausspuckt. Es ist ja nicht nur so, dass er den Code schnipselt, der ausspuckt.
Voll gut.
Okay.
Das heißt, die lesen auch teilweise ab. Und ich habe auch mitbekommen, dass auch teilweise die Bewerber lange brauchen zum Antworten, weil die wahrscheinlich dann so Stichpunkte halt in ChatGPT eingeben, um die Fragen zu bekommen.
Ja. Okay.
Ja, die Antwort zu bekommen.
Ja. Und was, also genau, KI ist ja jetzt so eine Einflussfaktor, aber was würdest du sagen, wie entwickelt oder was glaubst du, musst du kurz rangehen? Wie kannst du rausschneiden?
Ja, alles gut. Ich gehe gleich.
Okay. Was denkst du, wie entwickelt sich dieses Berufsfeld der Entwicklerinnen und Entwickler? Also das finde ich eben, wie gesagt, immer diese spannende Frage, gar nicht so sehr, wird es jetzt irgendwie redundant oder nicht, sondern eben, wie entwickelt es sich? Und was, siehst du irgendwelche Tendenzen oder irgendwelche Dynamiken, die jetzt zum Beispiel auch anders sind, als sie noch waren, als du gerade Berufseinsteiger warst, und wo du dir vorstellen könntest, dass sich das nochmal verstärkt oder dass sich das ja in irgendeine Richtung entwickelt?
Also, wie sich der Beruf als Softwareentwickler sich entwickelt, meinst du?
Genau. Also wie sich das Berufsbild entwickelt. So, also was macht man als Entwickler, aber auch was muss man können? Was braucht man für so Skills? Haben die sich verändert? Für was wird man vielleicht auch sozusagen in Zukunft angerufen als Entwickler? Also jetzt ist es ja sozusagen, was wir vorhin hatten, Übersetzung von so soll es aussehen, macht es so, dass es funktioniert. Wird sich das ändern? Wird das gleich bleiben? Was braucht man für Skills?
Ich glaube, ja, also gerade in der IT ist es sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man halt immer am Ball bleiben muss, dass man immer informiert bleiben muss, was gerade die aktuellen Trends sind, welche Technologien. Ich glaube, wenn ich jetzt eingefroren wäre und ich würde aufwachen und hätte nie was von AI gehört, dann wäre ich einfach falsch gerade in meinem Job, weil das jetzt ein großer Bestandteil auch werden wird, wie Applikationen funktionieren. Sei es irgendwelche Chatbots, die man jetzt einbaut, die wirklich wie normale Menschen schreiben können, oder Chatbots, die angepasst sind auf deine Produktpalette, die mit deiner Datenbank interagieren, um bestimmte Antworten zu generieren. Das zum Beispiel, das wäre ja vor einem Jahr oder vor 2 Jahren zum Beispiel, da würde ich als Entwickler gar nicht dran gedacht haben oder gar nicht dran denken.
Mhm. Ja.
Ich glaube aber, was auch was die Frameworks, Libraries angeht, entwickelt sich man sich ja auch immer weiter. Zum Beispiel war ja Angular sehr lange auch immer hoch im Kurs, dann wurde es so ein bisschen durch React abgelöst, weil React sich da weiterentwickelt hat. Und jetzt kommen halt auch schon so Geschichten wie Astro, wo man einfach verschiedene Libraries und Frameworks in einem Framework kombinieren kann, weil die als Plugins reingeladen werden. Mhm. Ist auch ziemlich interessant.
Ja,
Wirkt von außen immer so, als wäre das einfach so jeden Tag was Neues. Ich stelle mir das immer sehr stressig vor, aber du wirkst jetzt nicht sehr gestresst.
Nee, das ist super interessant. Ich meine, das ist ja auch in der Produktentwicklung, wo ich halt war, war das halt immer so, dass ich da natürlich nur meinen Tech-Stack gelebt habe. Da konnte ich mich nicht wirklich selber weiterentwickeln, mich mit verschiedenen neuen Technologien vertraut machen, weil das ist ja ein Stein gemeißelt. Das ist das Produkt, das ist unser Tech-Stack. Und dann brauche ich halt meine Privatprojekte oder meine Portfolio-Webseite, die ich immer so gerne sage, wo ich dann meine Spielwiese habe, um mich dann halt mit aktuelleren Technologien zu beschäftigen, um mal auch darüber eine Meinung zu haben, weil es wird dann bestimmt das nächste Gespräch kommen, hey, wir brauchen jetzt das und das Tool oder wir brauchen jetzt die und die Webseite. Hast du irgendwelche Ideen, welchen Tech-Stack wir da haben können? Und wenn ich halt immer nur in meiner einen Tech-Stack-Bubble bleibe, dann werde ich darüber keine Auskunft geben können oder bleibe halt auf meinem Level als einfacher Entwickler.
Also wäre es eigentlich cool, weil das finde ich super spannend, weil das ist ja genau das, dass man sich eben auch so neben dem Brot- und Butter-Geschäft noch weiterentwickeln muss und eben immer reinlesen muss. Das ist ja, kann man eigentlich nicht voraussetzen, aber irgendwie ist es doch eine Voraussetzung. Wäre es dann nicht eigentlich voll die gute Idee für Arbeitgeber, dass man eben diese Spielwiese auch zum Beispiel ermöglicht? Also dass man sagt, es gibt hier zum Beispiel so interne Challenges oder irgendwelche kleinen Aufgaben oder Möglichkeiten und du hast dann sozusagen einfach 10% deiner Arbeitszeit, wo du das machen musst und da ist auch eine KPI, damit du irgendwie sozusagen up-to-date bleibst, weil es sich alles so schnell entwickelt.
Bislang haben das auch, glaube ich, so gut wie alle Arbeitgeber auch unterstützt und eingebaut, dass man wirklich diesen Tag hat, den man als Growth Time bezeichnet oder ein bestimmtes Kontingent hat an Stunden, wo man sich halt mit Technologien auseinandersetzen konnte.
Krass.
Teilweise wurde es auch kombiniert mit, hey, beschäftige ich damit halt die und die Stunden und baue daraus halt einen Vortrag oder schreibe einen Blogartikel für die Webseite. Ich meine, die profitieren ja auch davon.
Ja.
Und das wurde auch immer gern gesehen. Ich kann aber nicht aus Erfahrung sagen, dass jetzt nicht bei der Produktentwicklung, aber im Agenturgeschäft das so ein bisschen zurückbleibt, weil du einfach nicht die Zeit findest.
Eben.
Das ist so stressig und du musst dir wirklich sagen, okay, ich muss eigentlich dieses Ticket vom Wochenende noch erledigen, aber ich habe mir jetzt im Kalender die Growth Time geblockt, jetzt nehme ich die auch. Und das ist, sage ich mal, diesen Austausch zwischen mir und ob ich das mache oder ob ich es nicht mache, hatte ich, glaube ich, zu 60-70%.
Krass. Und du hast dich dann immer für die Growth Time entschieden? Das ist
Ich mich immer, ich habe mich immer für das Projektgeschäft entschieden.
Ja, das ist halt so schwierig, oder? Also wie schafft man das dann? Das ist ja viel besser investierte Zeit.
Ja, in die aber Growth es macht Time. Mir in dem Moment viel mehr, also das ergibt mir viel mehr Erfüllung fürs Wochenende, wenn ich weiß, dass ich dass ich das Ding abgeschlossen habe, als dass ich jetzt irgendein Framework gelernt habe, was total natürlich jetzt widersprüchlich klingt, was ich gerade erzählt habe. Aber ich glaube, viele können das wahrscheinlich auch verstehen. Ich meine, bei euch ist es wahrscheinlich auch so, wenn ihr an ein bestimmtes Feature arbeitet und ihr müsstet eigentlich jetzt nur noch unten diese letzte Sektion bauen und dann ist das Ding in sich komplett abgeschlossen. Macht ihr das nicht dann auch noch vom Wochenende oder sagt ihr, ach komm, das können wir auch am Montag noch machen, weil ihr seid ja gerade
im Flow. Ich mach das am Wochenende, ja.
Ja, oder am Wochenende. Ja gut, du bist ja auch Freelancer.
Ja, total. Deswegen meine ich es ist so schwierig. Also wie baut man das ein?
Man muss sich einfach zwingen dazu. Und ich glaube, die Maßnahme dafür ist auch wirklich, dass man das im Team zusammen committet und sich auch parallel die Zeit blockt und sagt so, keiner von uns arbeitet jetzt, wir machen jetzt die Growth Time. Und am Ende der ein oder zwei Stunden Growth Time haben wir dann noch ein 20-minütiges Wrap-up, wo wir dann einfach besprechen, was wir heute gelernt haben. Und da will natürlich keiner ins Meeting kommen und sagen, ich habe jetzt irgendwie nichts gelernt, ich habe jetzt doch gearbeitet. Macht dann halt keiner. Das ist dann so ein bisschen die Scham halt auch mit dabei, ne?
Aber ist das nicht einfacher in einer Firma, die ein Produkt eigentlich hat? Weil man hat ja eigentlich, gibt es da schon einen krassen Unterschied zwischen Dienstleister in Sache so eine Art Agentur oder Beratung und Unternehmen, das selber ein Produkt hat. Also ich stelle mir das jetzt so vor, als wäre das viel einfacher, das zu machen, wenn man eine Produktcompany ist. Weil du musst dich ja nicht gegenüber einem Kunden rechtfertigen.
Ja. Ich habe viel mehr Budget natürlich, wenn ich in der Produktentwicklung bin und auch viel mehr die Ruhe und die Detailverliebtheit, etwas fertigzustellen, als wenn ich in einer Agentur arbeite. Und ich muss ehrlicherweise sagen, mir hat die Produktentwicklung auch viel mehr Spaß gemacht als als das Agenturleben. Allerdings bin ich ja jetzt auch erst 29 und ich merke halt, dass ich noch sehr wissbegierig bin. Und diese Wissbegierigkeit, heißt das so?
Bestimmt.
Ja.
Wissbegierde.
Wissbegierde, danke schön.
Oh.
Kann ich halt voll ausleben, wenn ich in Agentur bin, weil ich ja dann in wirklich seit teilweise drei, vier also Projekten bet also betreue, die ich parallel betreue. Also
Ja.
da kann ich halt voll versuchen, mein Potenzial zu erweitern. Und ich würde sagen, wenn ich wahrscheinlich Familie und Kinder habe, dann werde ich mich vielleicht wieder zurückziehen in meine Produktentwicklung und dann mit meinem gebündelten Wissen vielleicht als in der beratenden Tätigkeit oder als Softwarearchitekt dann tätig sein.
Ich finde es super spannend. Und diese Neugier, die du jetzt gerade ansprichst, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man das eben kultiviert. Und ich finde es total beeindruckend, dass du sagst, dass du das hast und weiterhin hast, obwohl du eben diesen Agenturalltag und diesen Beratungsalltag kennst und auch lebst, weil ich finde, der ist immer so der Endgegner von so Wissbegierigkeit und Kreativität, weil man einfach so zugeschüttet wird irgendwie mit Arbeit und irgendwann einfach so denkt, ich will einfach nur fertig werden und ich habe gerade irgendwie gar keine Wissbegierde mehr. Deswegen finde ich es total schön zu sehen, dass du sagst, dass du das hast und dass du deswegen auch diesen Alltag schätzt, weil genau deswegen ist es ja so attraktiv, in so Agenturen und Beratungen zu arbeiten.
Ja,
Wie
ich
schaffst du
kann
das, das aufrechtzuerhalten?
meine Wissbegierde.
Mhm.
Ich habe einen guten Kumpel aus meiner Heimat und irgendwie betteln wir uns auch mal gegenseitig mit Wissen. Und ich
Mhm.
glaube, das ist dann auch nochmal so ein Antrieb. Aber eigentlich, also wenn man eine Passion hat für etwas, dann glaube ich, dann liest man sich da auch gerne ein, dann ist das für einen keine Arbeit. Und ich lasse mich halt
Ja.
auch einfach gerne berieseln und gucke mir einfach mal so YouTube-Videos an, 20 Minuten, wo dann irgendwer ein neues Framework erklärt.
Ja.
Ich meine, das schadet mir ja nicht. Und ich habe eher das Gefühl, wenn ich auf dem Sofa sitze, gucke ich jetzt Beauty and the Nerd oder gucke ich oder mache ich jetzt was Produktives und fühle mich danach auch gut. Das
Ja.
andere bringt mir halt nichts, ne? Wenn ich dann Zeit habe, dann warum nicht? Nutze ich sie auch.
Hast du
Aber ich habe
so?
jetzt.
Ich wollte nur sagen, ich habe es auch so verstanden, als ist es aber auch möglich, während der Projekte quasi was Neues mitzunehmen, oder? Oder ist das gar nicht so?
In der Produktentwicklung oder Agentur?
Ja, in der Agentur jetzt. Also Produktentwicklung sehe ich jetzt mal so als die ist ein bisschen ruhiger und immer so eher so gleichförmig, aber
Mhm.
jedes Projekt ist doch ein bisschen was Neues, oder? Da nimmt man doch
Wenn
auch
du
was Neues mit.
den Luxus bekommst für ein Greenfield-Project, also grüne
Okay.
Wiese, dann auf jeden Fall. Bist du in einem Legacy-Projekt, dann darfst du erstmal deinen Java wahrscheinlich 10 Versionen runterstellen und in älteren Artikeln suchen, wie man vielleicht das bestimmte Problem löst. Und
Ja,
versucht,
okay.
das System irgendwie am Leben zu erhalten und irgendwie auch noch nebenbei zu erweitern.
Aber ist auch was Neues. Ist auch eine Learning Curve.
Und genau das ist ja auch das, was ich gerade sammeln möchte. Ich hatte in meiner
Ja.
Vergangenheit, 6 Jahre als Entwickler, immer nur grüne Wiese-Projekte. Ich
Ah, okay.
hatte noch nie Legacy-Projekte. Und ich muss mich leider jetzt einmal auch da reinschmeißen, in diesen Pit,
Ja.
um die Erfahrung zu sammeln, um zu wissen, was man dann macht. Weil das ist
Ja.
natürlich auch ein Skill, den man als Entwickler haben muss.
Vielleicht erklärst du ganz kurz, was mit Legacy-Projekten gemeint ist.
Eigentlich ist alles Legacy.
Also veraltet, würde man sagen,
Genau,
oder?
ja, alles, was veraltet ist oder halt nicht mehr, was halt nicht regelmäßig geupdatet wird. Das ist ja auch der Luxus bei der Produktentwicklung. Die leben halt davon, dass das Projekt nachhaltig und erweiterbar so gehandhabt wird. Da gibt es kein Broken Window, ne? Also das Broken Window-Prinzip, wenn das Fenster einmal eingeschlagen ist, wird halt weiter an den Gebäude randaliert. Das hast du halt in der Produktentwicklung nicht, weil alle sehr committed darauf sind. Wir arbeiten ja sozusagen in unseren eigenen, auf gut Deutsch gesagt, unseren eigenen kleinen Haufen. Und wenn wir da einmal unsauber gearbeitet haben, dann wird uns das eh wieder vor die Füße fallen. Und Agenturarbeit war in der Vergangenheit immer so, ja, Mama stellt den Hotfix da rein und
Ja.
dann, wir kümmern uns halt später darum im nächsten Sprint und nehmen das als, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, ja, auf jeden Fall,
Als
als,
Steps.
ja, genau. Independency.
Ja,
Ja,
irgendwie sowas.
genau. Nehmen wir das halt mit und dann kümmern wir uns darum. Nein, kümmern wir uns nicht. Wir haben wieder vollgepackte bis zum nächsten Meilenstein, wo wir keine Zeit haben, das zu lösen. Bis irgendwann wir merken, so ab jetzt können wir das Feature nicht einbauen, wenn wir das Problem nicht gelöst haben. Und dann fangen wir an zu refactoren. Also das ist halt dann immer so.
Hast du eigentlich irgendwer, du es vorhin meintest, dass du dir viel auch so anhörst und liest und so, hast du irgendwelche guten Websites oder irgendwelche guten Links, wo du sagst, das, also weil das ist ja dann total wichtig, dass man da schon so sein Ökosystem aufgebaut hat an irgendwie Newslettern oder Leuten, die man followt auf YouTube oder irgendwelchen Blogs oder so?
Viele, aber ich glaube, für die Zuhörer ist, glaube ich, Fireship für mich so einer der besten Kanäle, um wirklich up-to-date zu bleiben, was gerade so der Shit ist in der Tech-Szene. Fireship, also Ship. Fireship. Und das Ship, genau, Fireship. Und er macht nämlich immer in, ich glaube, maximal 100 Sekunden erklärt er eine Technologie.
Wow, cool.
Und, aber wirklich hart hintereinander gecuttet und auch wirklich nur rein oberflächlich, aber wir kriegen eine Idee dafür, ja, was das macht. Und dann denken wir so, ey, genau das könnten wir eigentlich da und da einsetzen, weil genau das löst das Problem. Und dann arbeitet man sich ja erstmal tiefer in diese Materie ein, aber er gibt einen super Überblick in einer kurzen Zeit und das ist halt, ich höre mir auch wirklich Podcasts auf zweifacher Geschwindigkeit an oder irgendwelche Videos, weil manchmal einfach, bis sie dann halt wirklich zum Punkt kommen, dauert das einfach und dann schalte ich halt ab und ich brauche das halt dann, diesen Konsum.
Fokussiert ist, ja, interessant. Ja, spannend. Simon, hast du noch Fragen? Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass wir schon ganz viele von den Aspekten, die wir vorher aufgeschrieben hatten, behandelt haben.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, wir haben jetzt mal so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, wie sich das Leben als Entwickler unterscheidet von dem eines Designers, einer Designerin, oder wo es auch Ähnlichkeiten gibt. Also mir sind auch sehr viele Parallelen dann aufgekommen. Ne? Vor allem dieses, ja, am Ball bleiben. Ne? Das sind beides Felder, die sich schnell weiterentwickeln. Und man ist irgendwie ein bisschen darauf angewiesen, dass man eine intrinsische Motivation hat, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Mir ist das jetzt nochmal aufgefallen, als eben bei Figma jetzt diese ganzen neuen Sachen reinkamen, die für mich echt noch ein neues Ding sind. Da dachte ich so, ich weiß jetzt nicht, ob ich da Lust drauf habe. Da dachte ich, okay, jetzt bin ich diese Art von alter Designer, der dann irgendwann nur noch dasselbe macht, was schade wäre.
Aber da das muss man aufpassen.
Ich wollte gerade sagen, das macht doch Spaß. Ich meine, das vielleicht erhöht das deinen Produktivitätsprozess in deinem Alltag oder gibt dir gute Glücksgefühle, weil du damit vielleicht Sachen schneller erledigt bekommst, wo du vorher vielleicht Tage für gebraucht hast.
Ich glaube, im Design habe ich nie das Problem, dass Sachen zu lange dauern oder so. Ich glaube, das ist wirklich so ein Entwicklerding. Ich glaube, da kommt es eher daran, die Sachen cooler zu machen. Was du meintest, so, ne, wenn deine Designerin, mit der du da zusammenarbeitest, Animationen reinbaut und sowas. Also da bin ich auch ganz bei dir. Das mache ich auch gerne. Aber das wird auch gerne dann unter den Tisch gekehrt. Also ich finde, das ist auch immer so ein bisschen, da muss auch das Unternehmen, für das man arbeitet, bereit sein, dann nochmal das auch zu wollen. Sonst ist das dann schnell Arbeit, die nicht honoriert wird.
Aber ich hätte noch eine Frage. Wie ist denn das für euch, mit Entwicklern zusammenzuarbeiten? Jetzt haben wir ja nur aus meiner Perspektive das gehört. Habt ihr das Gefühl, da ist viel Kommunikation oder seid ihr im Abnahmeprozess mit integriert oder macht ihr den Prototypen und dann geht's weiter für euch? Wie ist das für euch mit Entwicklern
zusammenzuarbeiten? Ja, das hatten wir auch in der letzten Folge, so, wo wir uns damit beschäftigt haben. Wie ist das so, die Übergabe? Wie läuft der Punkt? Ne? Und das habe ich unterschiedlich erlebt und ich habe eine Art und Weise, die ich eigentlich am besten finde und das ist eigentlich auch so ein bisschen wieder ein Projekt, wo wir da zusammen waren. Im besten Fall ist das eine ständige Begleitung und eine Teamaufgabe und nicht dieses hier Design, das ist jetzt fertig, Entwickler, bau das nach, sondern dass man das im Austausch ist und auch so Sachen macht wie diese Design-Tokens, das hat mir sehr gut gefallen, ne? Dass man als Designer auch wirklich in den Code reinlegen kann Sachen, dass man nicht keine Vorlage mehr baut, sondern wirklich echte Sachen. Das ist eigentlich so das Nonplusultra und ich hoffe, das wird noch immer mehr, aber das ist, glaube ich, so sehr, sehr weit vorne und noch längst nicht überall drin. Ja, aber in aller Kürze würde ich das so sagen, aber das können wir auch gerne nochmal da beim nächsten Mal nochmal intensiver auch von der Seite beleuchten.
Ja. Ich glaube, ein Aspekt, der bei mir nur noch dazu kommen würde, wäre diese, also man hat, glaube ich, immer bei den verschiedenen Berufsgruppen oder bei den verschiedenen Perspektiven, aus denen jemand zum Beispiel in ein Projektteam reinkommt, hat man ja immer so bestimmte Klischees im Kopf, ne? Wie jemand zum Beispiel arbeitet oder jemand ist eher sozusagen so ein T-Shape, also sehr breit aufgestellt oder sehr spezifisch und so, dann hat man gleich so eine Idee davon, okay, der braucht wahrscheinlich irgendwie die und die Angaben. Und das, glaube ich, muss man immer so ein bisschen ausräumen, dass man sich eben sozusagen auf Augenhöhe begegnet und einfach sich als Team versteht und auch gemeinsam dann Ideen entwickelt. Aber das finde ich immer gar nicht so leicht. Also da alle dazu zu bringen, dass man das Gefühl hat, sich an dem Entstehungsprozess wirklich zu beteiligen. Vor allen Dingen, wenn Leute bereits im Prozess drin waren und zum Beispiel schon eine Idee entwickelt haben, wie etwas aussehen soll, dann kommen Programmierer oder Designer später dazu oder wie auch immer. Dann finde ich das immer echt schwierig, da die richtige Sprache zu finden und an der richtigen Stelle die Zeit einzuräumen, dass jeder das Projekt so ownt, dass es nicht nur darum geht, irgendwie, das müssen wir jetzt umsetzen, sondern dass da wirklich auch sozusagen Ideen und Drive irgendwie von den einzelnen Perspektiven und von einzelnen Disziplinen mit reinkommen. Und das finde ich immer, das ist so eine Bring- und Hol-Schuld irgendwie. Und das so gut hinzukriegen, ist echt schwierig.
Das können wir wirklich gut mal nochmal in der nächsten Folge behandeln, weil ich glaube, ne, ich habe da eine Vorstellung, Peter hat eine Vorstellung, du eigentlich, glaube ich, auf jeden Fall auch, ne, weil das ist ja, glaube ich, viel in deinem Job auch die Frage, wie baut man so Projekte auf, so Teams und Prozesse, ne? Das, ja. Allein schon so Wörter wie T-Shape, was ist das Gegenteil eigentlich davon?
V-Shape.
V-Shape, ja.
Okay. Also T hat ja auch eine Breite. Ja, das diskutieren wir dann nächstes Mal.
Okay, ich so bin für Bindel-Unterstrich-Shape. Ja. Und damit wäre ein Titel.
Sehr gut.
Ja, dann würde ich sagen, danke Peter.
Ja, danke schön für die Einladung. Hat Spaß gemacht, mal sich auszutauschen.
Ja, immer wieder gerne. Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao.